es ist halt was anderes, ob du einfach nur sozusagen deinen Lauf abhakst, das mit deinem Handy synchronisierst, einmal einen Blick drauf wirfst, siehst, ah, okay, ciao und dann weitermachst. Oder ob du eben wirklich dich vielleicht auch nochmal mit Daten auseinandersetzt, dann mit deinem Befinden nochmal auseinandersetzt.
Wir LäuferInnen werfen ja gerne mal einen Blick auf unsere Laufuhr, um zu sehen, wie viele Kilometer wir schon geschafft haben oder wie schnell wir waren. Oft merken wir uns die ungefähre Durchschnittspace, die persönliche Bestzeit fällt uns auch schnell auf und vielleicht gucken wir uns noch die Herzfrequenz an. Aber da geht noch viel mehr. Wenn wir anfangen, unsere Laufeinheiten ordentlich zu dokumentieren und auszuwerten, kann uns das im Training schneller weiterbringen. Am smartesten geht das mit einem Lauftagebuch. Für das Thema haben wir in dieser Folge wieder Laufcoach, Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin Paula Thompson dabei, besser bekannt als Lauffanat. Mit mir, Elliot, spricht sie darüber, wie wir unser Training richtig tracken, ohne uns dabei unter Druck zu setzen. Paula hat jede Menge kreative Impulse für ein individuelles Lauftagebuch und gibt Tipps, welche Metriken wir damit tracken können. Und da sind echt einige spannende Aspekte dabei, die du vorher bestimmt noch nicht auf dem Schirm hattest. Wie wir unser Lauftagebuch regelmäßig auswerten und wie genau das Paula schon bei ihren persönlichen Zielen geholfen hat, erfahrt ihr gleich. Viel Spaß beim Hören. Hi Paula, welcome back im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Hallo Elliot, danke, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja,
mir geht's gut. Ich habe ein ganz leichtes Halskratzen. Ich hoffe, ich werde nicht krank.
Ja, ich drücke dir die Daumen.
Aber sonst geht's mir gut.
Ja, haben vorhin ja schon besprochen, dass gerade alle um uns herum krank sind. Richtig Herbst, ne? Es hat richtig reingekickt, habe ich das Gefühl. Das Immunsystem der Leute muss jetzt erstmal wieder anspringen. Aber ich hoffe natürlich, du bleibst verschont. Ne?
Danke. Wie geht's dir?
Mir geht's noch sehr, sehr gut. Also ich fühle mich fit und vital.
Dann bleibt das bestimmt auch so.
Hoffe ich auch. Also wir nehmen ja jetzt im Herbst auf, Ende des Jahres sozusagen. Letztes Mal war es, glaube ich, Sommer, ne? Also Spätfrühling, Sommer haben wir letztes Mal gesprochen, ne?
Ja, es war im Sommer, kurz vor meinem Halbmarathon.
Genau, ja. Erzähl doch mal ein bisschen vielleicht jetzt so rekapitulierend, wie war deine Laufsaison so?
Also meine Laufsaison war richtig, richtig cool. Es war halt keine klassische Laufsaison, wie man es von ambitionierten LäuferInnen kennt und erwartet. Ich hatte ja für mich wirklich, ganz kurze Zusammenfassung, ich hatte letztes Jahr im Herbst eine Verletzung, eine Schulterluxation, musste pausieren, bin im Dezember wieder quasi bei Null gestartet und habe dann wirklich einfach Schritt für Schritt immer wieder meine Laufumfänge erhöht, dann langsam meine Intensitäten auch angepasst und hier ein bisschen was angezogen und habe irgendwann gemerkt, so krass, mein Körper ist viel widerstandsfähiger, als ich in den letzten 8 Jahren dachte. Mhm. Und ich steigere mich hier jetzt langsam weiter und ich bin plötzlich gar nicht mehr so weit weg vom Halbmarathon. Und Ende Juli bin ich dann meinen ersten Halbmarathon seit, oh mein Gott, wie vielen Jahren. Wirklich, ich glaube seit 8 Jahren gelaufen.
Richtig toll.
Und das war so ein tolles Gefühl. Ich bin den tatsächlich privat gelaufen, ganz alleine für mich, weil ich mir den Druck nehmen wollte, bei dem Event zu starten. Mhm. Das ist halt immer so ein Ding. Ich neige dazu, mir zu viel Druck zu machen, wenn ich wirklich ein Event plane. Und es ist natürlich auch manchmal so ein bisschen als Social-Media-Person kann das auch nochmal zusätzlich den Druck erhöhen.
Glaube ich.
Und deswegen habe ich entschieden, dass ich das alleine mache mit dem ersten. Und das war genau die richtige Entscheidung. Ich war viel schneller unterwegs, als ich es erwartet hätte vorher. Oh ja. Also es war nicht weit weg von meiner persönlichen Bestzeit damals, als ich wirklich massiv im Training war.
Wow, Mensch.
Und weil, also es war wirklich einfach cool und es hat sich einfach fantastisch angefühlt. Ich habe dann noch im September habe ich noch einen kleinen Zehner mitgemacht in Finnland. Der war auch cool, der war halt aber komplett ohne Ambition. Hm? Und dazwischen hatte ich noch Corona. Das heißt, da war dann nicht so viel. Ja. Da war dann auch nochmal für 4 Wochen relativ Flaute im Training. Aber ich bin insgesamt einfach zufrieden, weil ich habe mir eine richtig gute Baseline einfach aufbauen können, dass ich jetzt echt so konstant meine Wochenkilometer halten kann, meine langen Läufe gut bewältige und mich einfach fit und regeneriert damit fühle. Und das ist für mich mehr als das, was ich erwartet hätte für die Laufsaison.
Das ist total schön, dass du da irgendwie deine Ziele dann doch irgendwie erreichen konntest, die du dir gesetzt hast. Sogar darüber hinausgeschossen bist eigentlich, ja. Ne? Wenn du dann ja. sogar viel näher dann an deiner ehemaligen Bestzeit dran warst, als du dachtest.
Ja.
Hast du dir dann bei deinem quasi kleinen Privatlauf die Strecke komplett so selber zusammengestellt? Hast du da, also wie macht man
ja.
das?
ja, genau. Also ich habe das ganz simpel gemacht. Ich habe halt vorher geschaut, einfach mit maps.me, wie viel muss ich laufen, damit es Sinn ergibt. Und ich war halt in der Zeit bei meinem Papa auf dem Land und das war ganz praktisch, weil es ist da sehr schön flach und es gibt so eine ganz lange Eisenbahnstrecke, also eine stillgelegte Eisenbahnstrecke, die inzwischen eher so eine wirklich so eine E-Bike-Straße sozusagen ist. Und die habe ich mir dann halt ausgewählt und dann einfach geschaut, okay, wie lange muss ich die in eine Richtung laufen und dann wieder in die andere, um eben auf die 21,1 zu kommen. Mhm. Und so habe ich das ganz simpel gemacht. Natürlich wird es ein paar Messungenauigkeiten gegeben haben. Die gibt es ja immer. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Und mir war es vor allem wichtig, es soll halt schön flach sein. Und ich mag gerne dieses hin in die eine Richtung und zurück in die andere, weil das für mich mental ganz gut funktioniert. Mhm. Das ist halt einfach sehr gut aufgeteilt. Und
stimmt, finde ich auch, ja. Also solche Strecken mag ich auch, wo du weißt, hier ist die Hälfte, jetzt muss ich eigentlich nur noch zurück. Ich muss ja so oder so zurück, ne?
Genau.
Das ist vielleicht dann so vielleicht der Hack für den Kopf.
Ja, genau. Oder zwei Runden mag ich auch gerne. Stimmt.
Ja.
Vier Runden sind mir zu viel, aber zwei Runden sind noch cool.
Ja. Nee, da hast du recht. Ja, spannend, dass du das dann, dass du tatsächlich so schnell warst, weil ich habe immer so den Eindruck, wenn man privat läuft, hat man ja all die Leute nicht um einen herum, die sie anfeuern und man hat nicht so das Adrenalin irgendwie, weil man einfach nicht in der Öffentlichkeit sozusagen unterwegs ist. Ich habe immer gedacht, dass man dann eher langsamer wäre sogar, wenn man dann privat irgendwie läuft, weil man irgendwie nicht ganz so den Adrenalinkick hat, ne, und nicht ganz so von irgendwas motiviert oder angespornt sich fühlt.
Also ich bin mir sicher, dass das auch der Fall ist und das ist ja auch für mich selbst jetzt nochmal eine gute, eine gute Ausrede, mir zu sagen, stimmt. Hey, wahrscheinlich bin ich in Wahrheit noch schneller.
Stimmt, wahrscheinlich.
Im richtigen Setting hätte ich ja wahrscheinlich meine Bestzeit geknackt. Ja. Kann ich mir jetzt einreden. Glaube ich nicht, dass der Fall gewesen wäre, aber klar, es macht einen Unterschied.
Nicht unwahrscheinlich.
Ja, also dass man auf jeden Fall von der Menge sonst so mitgetragen wird und auch gerade gegen Ende, wenn es hart wird.
Ja.
Aber ich hatte einfach auch eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation. So einfach dieses ganz starke, ich will das für mich und es fühlt sich so gut an und es war einfach wirklich pure Dankbarkeit und Freude, dass es halt geht. Und ich kann mich dann wirklich auch gut pushen selbst. Also
Ja, total schön auf jeden Fall. Schöne Erfolgsstory hier. Kann man dann, erinnert man sich doch gerne am Ende des Jahres zurück, dass man das geschafft hat.
Stimmt.
Ja, letztes Mal ging es ja um Laufumfänge, ne? Und heute wollen wir ja drüber sprechen, wie wir diese Laufumfänge tracken, auswerten und dann auch gegebenenfalls anpassen können. Also eigentlich ist ein bisschen Schritt 2 zu unserer letzten Folge, ne? Also so
das stimmt.
Advanced Level.
Ja, ich glaube, es gibt auch ein paar Überschneidungen wahrscheinlich.
Kann gut sein, ja.
Mhm. Weil irgendwo hängt es ja auch dann zusammen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und finde das Thema super cool, weil es wird halt auf der einen Seite total overrated und auf der anderen Seite bestimmte Aspekte davon auch massiv underrated. Und ich hoffe, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen die Perspektive darauf auch ändern können vielleicht.
Ja. Ja, das hoffe ich auch. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ich mag das Thema auf jeden Fall. Freue mich jetzt, mit dir drüber zu sprechen. Vielleicht erstmal vorab ein bisschen was Persönliches zu dir. Trackst du dein Training sozusagen?
Ja, ich track es wirklich intensiv. Also das Coole ist, ich benutze auch tatsächlich seit einem Jahrzehnt die gleiche Marke an Devices. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr so hier mit Werbung offen seid, aber deswegen, ich sag's jetzt einfach nicht.
Hau raus.
Also ich benutze die Polaruhren seit wirklich einem Jahrzehnt. Das heißt, ich habe allein schon digital in dieser ganzen Zeit meine gesamte Dokumentation, was total cool ist, weil ich glaube, nur mit Stift und Papier hätte ich so lange nicht aufbewahrt. Und ich muss auch einfach sagen, ich bin ein kleiner Daten-Nerd. Also ich liebe zwar alles, was das eigene Wohlbefinden angeht, auf die Intuition zu hören, auf sich selbst zu achten. Für mich ist es aber auch nicht wirklich ein, es ist kein Konflikt zwischen den beiden Sachen. Also ich finde nicht, dass ich mich entscheiden muss, sondern für mich spielt es auch eng zusammen. Und ich finde es total spannend, einfach zu tracken und zu beobachten, wie wirken sich bestimmte Sachen auf mein Training aus. Und es kann manchmal auch wirklich befreiend sein, wenn man bestimmte Muster erkennt.
Stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat so ein bisschen, ist dann so die Nadel im Heuhaufen suchen irgendwie, ne? Man hat so einen Leitfaden fast, könnte man sagen.
Ja, absolut. Also für mich hat das zum Beispiel auch angefangen als, als Frau hast du natürlich immer noch einen weiteren Faktor, der mit reinspielen kann mit dem Zyklus. Nicht bei allen Frauen und auch nicht unbedingt in jedem Monat, aber kann potenziell. Und für mich war das dann zum Beispiel total krass, irgendwann zu sehen, ach witzig, in den letzten paar Tagen habe ich immer einen höheren Puls beim Training. Das fühlt sich immer anstrengender an.
Ja, cool.
Das ist gar nichts Verrücktes dann. Ja. Wenn ich dieses Muster kenne, dann muss ich nicht jedes Mal denken, oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los?
Ja.
Und das finde ich total cool. Und natürlich ist es auch, es gibt dir einfach Feedback dazu, was machst du da und bringt dich das weiter dahin, wo du hin willst.
Voll. Also seit 10 Jahren quasi trackst du dann auch, also nicht nur trackst, sondern guckst, wertest du auch aus? Also
ja, also ich habe nicht die ganze Zeit konsequent das ausgewertet. Mhm. Da gibt es dann mal Phasen, wo ich mehr hingeschaut habe und weniger hingeschaut habe. Aber ich habe immerhin gewisse Werte seit 10 Jahren, die ich mir angucken kann. Und davor habe ich tatsächlich klassisch mit Stift und Papier dokumentiert. Ja. Die Aufzeichnung habe ich aber nicht mehr.
Ach, also, schade.
Das wäre wär cool.
Super cool, ne?
Ja.
Ja. Na, hast du irgendwann vernichtet.
Ja, ich glaube, die sind einfach irgendeinem Umzug auch dann zum Opfer gefallen oder sowas. Das hat dann ja, dann denkt man sich, ach, was soll ich damit? Also, das ist ja alt. Ja. Und jetzt denke ich, ach, wäre schon interessant, wie hat Vergangenheits-Paula trainiert?
Ja. Na gut, kann man leider nur spekulieren.
Nicht besonders sinnvoll, das muss ich sagen.
Ja, okay, schon mal spannend. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt so auf die Community gucke und so, viele von uns sind schon so kleine Daten-Nerds. Also viele mögen schon sehr gerne da irgendwie das festzuhalten, was man macht, dann irgendwie vielleicht auch Muster zu erkennen. Ich finde, das geht so mit dem klassischen Läufer, der klassischen Läuferin so schon ein bisschen Hand in Hand. Das ist schon nicht selten verbreitet, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall. Und da liegt natürlich dann aber auch manchmal ein bisschen eine Gefahr drin. Also es kann super viel Potenzial drin stecken, wenn du eben deine Fortschritte trackst und wenn du das auch nutzt, um zu lernen und Muster zu erkennen und dich das vielleicht auch motiviert. Aber es kann natürlich auch echt gefährlich werden, wenn du dann super obsessiv wirst. Also das ist, glaube ich, dann auch sowas, das betrifft auch nicht nur LäuferInnen, das wird ja auch irgendwie immer bekannter, auch dass es dann Menschen gibt zum Beispiel, die total drunter leiden, wenn sie immer ihren Fitness-Tracker am Arm tragen und wirklich dann auch den Blick dafür verlieren, dass eben diese Werte, also es geht ja nicht nur um die Werte, sondern es geht ja im Prinzip darum, was sagen diese Werte aus. Und wenn du dir jetzt als Ziel setzt, zum Beispiel, ich will 10.000 Schritte am Tag machen, es geht ja nicht um die exakten 10.000 Schritte, sondern es geht ja darum, du willst einen aktiveren Lebensstil verfolgen. Und dann ist es vollkommen egal eigentlich, wenn es mal ein Tag 8.000 sind und mal ein Tag 12.000 oder sonst was. Und genau dasselbe gilt natürlich auch für LäuferInnen. Mhm. Ich finde es da auch dann immer wieder spannend, auch zu sehen, das passt auch sicherlich dazu und zu diesen Wesenszügen. Ich kann meine Community ja wahnsinnig machen damit, wenn ich meinen Lauf bei 6,94 Kilometern stoppe und nicht diese 7 voll mache.
Ja.
Und dann ist es so, ja, aber es ist wirklich, ich sage euch, es ist vollkommen egal, ob du 6,94 oder 7 Kilometer läufst.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch gerade vielen da, die gerade zuhören, da reingeht,
das geht. Ja, wahrscheinlich, also haben wir jetzt gerade eine richtig hohe Ausstiegsrate aus dem Podcast, weil Menschen das nicht ertragen.
Ja.
Ja. Das tut mir leid, so früh schon.
Ich kann das tatsächlich auch ein bisschen nachvollziehen, irgendwie, ich mag es auch rund zu machen. Ja. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich mich davon freisprechen kann. Ich würde natürlich nichts dazu sagen, wenn du das in deiner Story erzählst, aber ich würde es persönlich wahrscheinlich trotzdem machen. Und ich sehe auf jeden Fall da auch ein bisschen die Gefahr bei Leuten, die zu sehr darüber, obsessiv halt das anfangen zu tracken. Merkt man ja zum Beispiel auch vielleicht, wenn man den Schlaf trackt, dass es einen schon unter Druck setzt, wenn man dann schlechte Schlafqualität hat oder dass auch vielleicht die Schlafqualität schlechter sein kann, weil man sich so sehr unter Druck setzt. Also bei solchen Variablen sehe ich das auch ganz stark, wo irgendwie die Psyche schon mit einfließt, ne? Also das ist nicht immer ein Vorteil im Endeffekt, dann zu genau hinzuschauen.
Auf jeden Fall. Und ich bin davon auch überzeugt, dass man da dann auch ehrlich zu sich selbst sein muss und auch einfach schauen muss, okay, welche Werte sind für mich persönlich konstruktiv und wo löst es zu krasse Emotionen vielleicht auch aus. Aber ich glaube auch, selbst das kann auch ein starkes Learning sein, für sich nochmal hinzuschauen, warum löst das denn auch so starken Widerstand und Obsession und sowas aus. Zum Beispiel mit dem 7 Kilometer dann voll machen. Ich weiß, ich neige auch ein wenig zum Perfektionismus und habe enorm hohe Ansprüche und habe es gerne einfach schön rund und gut und toll. Mhm. Und für mich ist es wirklich eine Übung im Alltag, zu sagen, nee, ich mache das jetzt wirklich imperfekt.
Finde ich cool.
Und ich laufe jetzt eben nicht die 7 voll, sondern ich laufe ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Oder genauso, wenn ich mir irgendwelche Zeitziele setze oder sowas, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter.
Ja.
Weil man jedes Mal die Chance hat zu lernen, eigentlich passiert ja gar nichts.
Ja, ich finde das total wertvoll tatsächlich. Also es ist eine coole Übung, die man auf viele Sachen im Alltag, glaube ich, übertragen kann. Also
ja,
finde ich cool. Ja,
ja, voll.
Und beim mitnehmen.
Ja. Und beim Laufen stört es ja auch niemanden, außer ein paar Menschen in meiner Community. Aber ich meine, das ist ja nicht gleich so. Es gibt ja auch so Übungen für PerfektionistInnen, so wie mach einfach mal ein paar Fehler hier und da. Und ich meine, das ja ist auch absolut legitim. Und wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Aber beim Laufen ist es halt wirklich, da betrifft
wirklich
niemanden
egal.
Außer dich.
Ja, also ja, da hast du komplett recht. Das, man schadet auf keinen Fall jemanden eigentlich. Gut, wenn man es auf Social Media teilt, dann fühlen sich manche Leute dann doch vielleicht davon angegriffen. Aber eigentlich eine safe Practice an der Stelle.
Ja.
Okay. Ich meine, wir können ja dann nachher gleich auch nochmal sprechen, welche Sachen du überhaupt tracken würdest, welche Sachen du vielleicht persönlich auch nicht tracken würdest. Das ist ja super interessant, dass du ja gerade die Diskussion schon so ein bisschen aufgemacht. Aber vielleicht erstmal grundlegend, was für Formen des Trackings gibt's und was für Möglichkeiten haben wir da? Wir haben digital, wir haben analog. Erzähl doch gern mal.
Genau, also grundsätzlich gibt's natürlich digital und analog, und digital hat natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten als analog, weil als analog, da kannst du im Prinzip eine PDF-Datei dir runterladen und ausdrucken oder das wirklich manuell in ein Notizbuch eintragen. Und ansonsten, es gibt einige Apps, wobei ich sagen muss, da habe ich keine Empfehlungen und großartige Erfahrungswerte, die über die klassischen Apps, die eben dann auf den Trainingsdaten deiner Smartwatch basieren, hinausgehen. Aber das geht ja inzwischen eigentlich mit fast jeder Smartwatch einher, dass du da eben ein gewisses Tracking mit integriert hast. Ob das dann ausreicht oder ob das auch immer nur konstruktiv ist, ist natürlich die Frage. Aber da hast du auf jeden Fall ja immer schon viele Daten. Und ansonsten kannst du natürlich auch eine Excel-Tabelle führen oder Google Sheets oder ein Word-Dokument dir anlegen, ganz klassisch, oder auch eine PDF-Datei am PC ausfüllen. Ich glaube, man kann gar nicht so per se sagen, es gibt jetzt die eine Lösung, die für alle Menschen ideal ist. Also, sondern das ist auch wirklich eine große Geschmackssache.
Ja, stimmt, klar. Wenn man das quasi jetzt alles nochmal woanders quasi aufführt, so wie du gerade beschrieben hast, zum Beispiel in der Excel-Tabelle, dann ist man ja eigentlich schon einen Schritt weiter. Man hat dann ja nicht nur die Daten, die man vielleicht in der Uhr hat oder so, oder in der automatischen auch übertragenen App, sondern man geht ja eigentlich schon so in Richtung Lauftagebuch. Darüber wollen wir ja auch heute sprechen, was da so vielleicht auch die Vorteile für sein können. Also wie stehst du denn so generell dazu?
Ich finde gerade dieses Tracking, also nochmal das intensivere Tracking, finde ich sehr, sehr cool, weil du dich damit nochmal anders auseinandersetzt. Es ist halt was anderes, ob du einfach nur sozusagen deinen Lauf abhakst, das mit deinem Handy synchronisierst, einmal einen Blick drauf wirfst, siehst, ah, okay, ciao, und dann weitermachst. Oder ob du eben wirklich dich vielleicht auch nochmal mit Daten auseinandersetzt, dann mit deinem Befinden nochmal auseinandersetzt. Ich weiß, bei der Polaruhr ist es zum Beispiel immerhin so, ich werde immer nach der Trainingseinheit gefragt, wie fühle ich mich und wie anstrengend hat sich das angefühlt. Das sind zum Beispiel wirklich underrated Parameter, oder auch der Parameter, wie viel Spaß hattest du in deiner Trainingseinheit. Und das sind dann so Sachen, ich glaube, die werden erst sichtbarer, wenn du eben nicht nur dich auf dieses automatische Tracking verlässt, sondern eben auch nochmal selbst ein bisschen mehr in die Tiefe steigst und vielleicht auch nochmal dich anders damit auseinandersetzt. Und es ist natürlich auch ein Vorteil, vielleicht zeigt dir dann auch deine Uhr oder wo auch immer du es dokumentierst, zeigt dir vielleicht Wochenkilometer an, aber 40 Wochenkilometer in Zone 2 sind ja was ganz anderes als 40 Wochenkilometer in Zone 4, 5.
Ja.
Und das ist dann auch schon so eine Frage, okay, wie bringen wir das zu Papier oder wie machen wir das sichtbar und können da vielleicht dann auch nochmal Fortschritte tracken oder Belastung tracken.
Ja. Ja, so im Endeffekt reflektiert man nochmal mehr, ne? Man hat nicht nur die Daten und sieht sie, sondern befasst sich nochmal konkreter dann auch mit weiteren Variablen, wie zum Beispiel vielleicht auf dem Gefühlszustand. Man kann besser auswerten, ne? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen.
Ja.
Würdest du sagen, sowas nützt auch Leuten, die aber nicht unbedingt konkrete Ziele verfolgen? Oder ist das dann mehr Mühe als Outcome für die Leute?
Also ich finde grundsätzlich, dass es erstmal sinnvoll ist, sich ein Stück weit damit auseinanderzusetzen und ein paar Variablen zu tracken. Natürlich muss erstmal niemand irgendwelche höheren Ziele verfolgen, aber auch wenn du eben, ich sag mal, just for fun läufst und einfach nur nach Gefühl läufst, kann es halt super sinnvoll sein, weil gerade dann erkennst du vielleicht auch nochmal Muster, weil viele Menschen haben das dann zum Beispiel, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit und es regnet und es ist kalt und ungemütlich. Vielleicht läufst du dann automatisch ein bisschen weniger, weil du läufst ja nur just for fun und hast keine großen Ambitionen, bist dann nur noch ein, zweimal die Woche unterwegs und im Frühjahr kommt das gute Wetter raus und du hast halt keine Dokumentation und du siehst es nicht und auf einmal erhöhst du deine Laufumfänge um 300% und wunderst dich, warum tut mir mein Knie eigentlich weh oder mein Schienbein oder warum bin ich immer müde und schlaf schlecht? Und da kann natürlich auch wieder einfach ein Lauftagebuch dir helfen, das im Blick zu behalten.
Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall dann, man kann sich halt gut auf die Daten, man hat die Daten auch besser zugreifbar, ne? Also ich finde so manchmal in den Apps sieht das, also man muss halt weit nach hinten scrollen und so. Ist ein bisschen schöner in einer ordentlichen Tabelle aufgelistet.
Ja. Ja, und dann kommt das natürlich auch immer auf die App an und wie das da alles dargestellt ist. Ob die jetzt auch zum Beispiel, wenn sie dir deine Wochenkilometer anzeigt, unterteilt die dann auch in verschiedene Sportarten oder hast du dann direkt eben irgendwie aus 7 verschiedenen Sportarten. Das ist natürlich dann auch immer alles noch die Frage. Also
Ja, wie ist es denn bei dir? Trackst du auch andere Trainings, also nur das Laufen oder auch andere Sportarten?
Ich track tatsächlich alles, was ich an Sport mache. Natürlich mit unterschiedlichen Parametern, weil je nach Sportart machen halt verschiedene Parameter mehr Sinn. Aber einfach nur, weil ich gerne alles auch dabei haben will. Und ich bin ja sehr vielseitig unterwegs. Also ich mache auf jeden Fall das Krafttraining, das Lauftraining und ich reite noch, obwohl ich sagen muss, mein Reiten ist wirklich inzwischen kein echter Sport. aber ich dokumentiere das alles, weil sich das natürlich auch potenziell gegenseitig beeinflussen kann. Denn Training kann nun mal mit Training interferieren und alles, was ich mache, wird irgendwo auf Kosten meiner Regeneration gehen. Und wenn ich zum Beispiel eine super harte Krafttrainingswoche habe und dann plötzlich beim Laufen langsam bin, dann habe ich eine Erklärung dafür und sehe das halt und finde ich sehr sinnvoll.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ich habe tatsächlich noch nie selber ein Lauftagebuch geführt, aber deswegen spreche ich heute mit dir, um mich dann ein bisschen vielleicht briefen zu lassen, wie ich das schlau anstellen kann, weil ich habe ziemlich Lust drauf. Also ich mag auch sehr gerne Daten irgendwie erfassen, wie scheinbar alle LäuferInnen. Ich mag auch gerne Journals und so. Das heißt, ich bin schon theoretisch vom Typ, passe ich da ganz gut rein. Ich glaube, ich könnte auch davon profitieren. Hab's aber selber noch nicht gemacht. Deswegen bist du heute unser Profi.
Aber das ist doch cool, weil dann haben wir dich direkt als Case Study. Warum hast du denn bisher nicht getrackt?
Also ja, ich habe tatsächlich immer so nur in der App getrackt, über die Laufuhr getrackt. Ich glaube, für mich war es immer eher so ein Mühefaktor, dass ich mir dachte, brauche ich jetzt das unbedingt quasi noch ein zweites, weil was heißt zweites? Ich habe halt noch so meine Journals, mit denen ich andere Sachen quasi erfasse. Mache ich mir dann quasi nicht so alles ein bisschen zu strukturiert. Das war, glaube ich, eher so mein Gedanke.
Ja, ist ja auch ein berechtigter Gedanke. Und auch das mit dem Mehraufwand ist ja definitiv ein Faktor. Also das, ich glaube nicht, dass man da jede Woche Stunden für investieren muss und sollte. Aber es ist natürlich ein paar Minuten mehr und kann ja auch schon dann einfach auch einen inneren Widerstand auslösen, wenn man nach dem Training dann denkt, ach, ne, habe ich einfach keine Lust drauf, das jetzt noch zu machen. Sehe ich auch vielleicht nicht so den Mehrwert drin.
Ja, ja. Also ich bin halt lange auch nur gesundheitserhaltend einfach gelaufen, hatte noch nicht so die Ambition. Ich glaube, für mich ist es jetzt mit mehr Ambition interessanter geworden tatsächlich. Mhm. Einfach weil mir dann helfen, die Daten natürlich auch helfen, irgendwie Leistung entweder vorherzusehen oder zu verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Das macht natürlich auch den größten Sinn, obwohl es natürlich auch gesundheitsbezogene Daten gibt, die man tracken kann, so wie dann den Ruhepuls oder die Herzfrequenzvariabilität oder sowas. Und selbst da kann das dann ja auch spannend sein.
Stimmt. Ja, lass uns da gerne mal reingehen. Also was für Inhalte gehören denn so in ein Lauftagebuch? Oder welche können rein?
Genau, also ganz wichtig muss man natürlich erstmal sagen, was du am Ende trackst, musst du selbst entscheiden und es muss für dich selbst Sinn ergeben. Und ich finde es immer ganz cool zu unterscheiden in eine tägliche Auswertung und eine wöchentliche oder vielleicht sogar monatliche Auswertung. Und bei der täglichen geht es natürlich wirklich um die einzelne Trainingseinheit. Und da würde ich anfangen, tatsächlich mit dem ersten Punkt, der ist schon ein bisschen unpopulär, aber wirklich mit der Uhrzeit. Weil das kann auch einen Unterschied machen, warst du morgens um 6 unterwegs, warst du mittags um 11, abends um 18 Uhr, 22 Uhr, keine Ahnung was. Das würde ich immer schon dokumentieren. Dann natürlich die Dauer des Trainings und oder die zurückgelegten Kilometer. Das ist dann auch so ein bisschen, also da fängt das schon an mit der Geschmackssache. Musst du unbedingt beides tracken? Kommt drauf an, was deine Ziele sind. Wenn dich das unter Druck setzt, dann zum Beispiel zu sehen, mein Zone-2-Training an dem einen Tag bin ich irgendwie eine 7:30 gelaufen und an dem anderen Tag eine 7:15. Warum ist das so? Das ärgert mich. Das macht dann natürlich keinen Sinn. Obwohl es dann auch vielleicht wieder Raum lässt, um nochmal zu hinterfragen, wie du zum Beispiel den Zone-2-Lauf betrachtest und was du für Ansprüche daran hast, dann kannst du natürlich auch noch die Geschwindigkeit tracken. Da finde ich es ganz sinnvoll bei Dauerläufen, also bei lockeren Dauerläufen kannst du den Durchschnitt einfach nehmen. Obwohl ich auch da sagen muss, das ist wirklich eine der am wenigsten spannenden Parameter. oder eben dann interessanter ist dann wirklich bei Intervallen die Splits, also wirklich die einzelnen Splits auch, damit du dann siehst, okay, warst du im ersten Intervall ähnlich schnell wie im letzten und wie sieht's dazwischen aus? Oder eben bei Tempo-Dauerläufen dann auch die Kilometersplits. Das ist natürlich dann auch nochmal interessant, weil wir natürlich dann auch vermeiden wollen, dass wir halt eben zu Beginn super doll overpacen und am Ende immer massiv einbrechen. Oder andersrum siehst du dann vielleicht im letzten Intervall oder im letzten Kilometer kannst du immer noch 45 Sekunden schneller laufen als in allen davor. Vielleicht unterschätzt du dich dann auch in denen davor. Mhm. dann finde ich immer noch spannend die subjektive Anstrengung. Also da gibt es ja diese Borg-Skala in der für die Rate of Perceived Exertion, also einfach die subjektive Anstrengung in der RPE. Das ist dann eine Skala von 1 bis 10, bei der es dann 1, ja, du machst wirklich gar nichts, liegst quasi auf dem, oder 0 wäre, du liegst auf dem Sofa. Mhm. Und 10 ist einfach das Härteste auf der Welt, was du dir vorstellen kannst. Dass du das nochmal einordnest und deinen durchschnittlichen Puls im Training, wenn du magst, vielleicht auch den höchsten Puls oder eben dann auch wieder bei Intervallen eher dann auch nochmal mit Fokus auf, wie hoch war der Puls in den Intervallen und in den Zwischenphasen. Wenn du einen Menstruationszyklus hast, dann kann auch der Zyklustag sinnvoll sein und vielleicht auch irgendwelche begleitenden Symptome, also wenn du da Symptome auch an dir feststellst. Wenn Frauen dann in dem Fall auch zum Beispiel ihre Temperatur tracken, können sie das auch noch mit einbeziehen und sowas, um das einfach noch genauer zu machen. Wie gesagt, das sind jetzt alles Vorschläge. Ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich jeden einzelnen dieser Werte trackt, sondern das sind halt Angebote, bei denen man dann selber schauen muss, was ergibt für dich auch einfach Sinn.
Ja.
Genau, und dann natürlich so Schlaf, obwohl ich beim Schlaf auch wirklich nicht nur sagen möchte, was zeigt deine Uhr an, sondern für dich selbst auch, wie hat sich dein Schlaf angefühlt?
Ja.
Also ich finde, das ist auch eine ganz gute Übung morgens, bevor du deine Uhr fragst, wie habe ich eigentlich geschlafen, dich zu fragen, wie habe ich eigentlich geschlafen?
Ja, ich finde, das geht auch manchmal echt weit auseinander. Also
Ja, klar. Also das kann manchmal super gut zusammenpassen, aber manchmal ist es dann auch, gar nicht. Ja. Herzfrequenz, Variabilität, über Nacht, Ruhepuls. Und zwei Sachen, die auch oft vergessen werden, ist einfach auch dein Motivationslevel vorher, also auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel, und dein Spaß am Training auf einer Skala von 1 bis 10, weil Training darf halt auch Spaß machen. Ich sag nicht, dass jede einzelne Einheit immer nur Spaß machen muss, aber wenn du feststellst, irgendwie über Wochen ist alles immer nur eine 1 von 10 auf der Spaßskala, wird es vielleicht auch schwierig, langfristig dran zu bleiben und Spaß zu haben.
Ja, finde ich auch ganz wichtig.
Genau, und was ich dann noch richtig cool finde für eine wöchentliche Auswertung, wir kennen ja alle wahrscheinlich den Fokus auf die Wochenkilometer, aber was ich dann gerne mache, ist die Wochenkilometer dann mit der jeweiligen RPE zu multiplizieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich habe am Montag hatte ich einen 10-Kilometer-Lauf und das hat sich angefühlt wie eine RPE 6 und Donnerstag hatte ich einen 7-Kilometer-Lauf bei einer RPE 8 und Samstag hatte ich einen 16-Kilometer-Lauf bei einer RPE 4, dann rechnen wir das alles zusammen, also dann die 10 mal 6 und 7 mal 8 und 16 mal 4. Das ergibt dann insgesamt 180. Nein, ich habe nicht so toll Kopf gerechnet. Ich habe es mir vorher aufgeschrieben als Beispiel tatsächlich, um hier ein bisschen Menschen zu beeindrucken. aber genau, dann hast du halt da nochmal so einen Wert, nämlich zum Beispiel die 180 und dadurch kannst du nochmal einbeziehen auch Intensitäten, weil in Phasen, in denen du dann zum Beispiel die Intensitäten hochschraubst, ändert sich ja nichts vielleicht an den Wochenkilometern oder die werden sogar weniger. Aber diese Belastung, dieser Belastungswert aus den RPE und den Kilometern, der steigt ja trotzdem oder bleibt zumindest gleich.
Ja.
Und das wird dann oft vergessen, dass eben auch gerade die Steigerung der Intensität halt auch wieder mehr Risiken darstellt, als jetzt einfach nur mehr easy Wochenkilometer zu reißen.
Stimmt. Mhm.
Ja. Genau, und dann, was du dann noch machen kannst, ist das noch in Verhältnis zu setzen, die Belastung der Woche im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 28 Tage. Also das machen auch viele Uhren, die zeigen dir dann an, du bist unterfordernd, erhaltend, aufbauend, überfordernd. Das ist dann meistens genau dieser Wert. Ich weiß nicht genau, wie es bei Garmin ist, aber ich glaube, die haben auch sowas, dass sie da so vorm Erhalt oder sowas dir dann anzeigen.
Ja.
Genau. Ja. Und das sind natürlich, wie gesagt, es geht bei all diesen Werten nicht darum, dass das perfekt getrackt werden muss und dass es perfekt darum geht, Wert X zu erreichen, sondern es geht wirklich vielmehr darum, die Daten zu sammeln und Muster zu erkennen.
Ja, also erstmal unvoreingenommen einfach beobachten, ne?
Genau, es sind halt einfach nur Daten und es muss nicht irgendwas direkt auslösen und da darf man dann auch üben, das neutral zu betrachten und nicht gleich werten zu wollen.
Ja, ja.
Und ich bin ja zusätzlich noch ein riesen Journaling-Fan. Ich habe so ein bisschen bei dir rausgehört.
Mag ich auch, ja.
Genau. Und ich finde es dann auch wirklich immer spannend, auch nochmal so Sachen reinzubringen, wenn man da Lust drauf hat, so sich zu fragen, wie fühlt sich mein Körper an? Wie steht es um mein Energielevel? Bringt mich mein Training gerade meinen Zielen näher? Oder entferne ich mich davon? Welche Rolle soll das in meinem Leben spielen? Solche Sachen, das muss man natürlich jetzt auch nicht jeden Tag machen, aber finde ich dann auch sinnvoll, in dem Atemzug vielleicht mal ab und zu hinterfragen oder auch welchen Zweck erfüllt das Training gerade.
Stimmt.
Um da auch wieder so ein bisschen kritisch zu bleiben, weil wir wissen ja auch, es gibt einfach so eine gewisse Tendenz in der LäuferInnen-Szene, vielleicht doch eher nur auf die Zahlen sich zu fixieren und eben auch vielleicht so eine kleine Obsession zu entwickeln und nicht nur das für sich selbst auf eine positive Art zu nutzen.
Ja, ja, finde ich gut, dass du das dann an der Stelle auch wirklich ansprichst, weil klar, wenn man jetzt all diese Zahlen hört, könnte man davon ausgehen, dass jemand dann vielleicht sogar fixierter wird auf Zahlen. Aber dadurch, dass du eben auch ein paar Punkte reingebracht hast, die wirklich auf das Wohlergehen in dem Moment abzielen und jetzt auch, wie du sagst, wenn man es mit Journaling verbinden möchte, ist eigentlich eine coole Möglichkeit, sich selbst davon abzuhalten, am Ende nur auf Zahlen zu gucken oder halt darüber zu obsessieren, wie wir vorhin gesprochen haben.
Ja, absolut. Und es ist ja auch, also ich glaube, das ist auch so ein Grundverständnis, was man entwickeln darf. Bei all diesen Daten geht es um dein Wohlbefinden und auch um deine Gesunderhaltung. Und es geht nicht darum, dass du eben hier irgendwelche exakten Werte erfüllen musst oder sowas, sondern die Daten liefern dir Informationen und bestenfalls eben auch Informationen, die du dann nutzen kannst, um dein Wohlbefinden und deine Lebensqualität und dann auch deine Leistung zu steigern.
Ja, ja, voll. Okay, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, man kann das dann als Excel zum Beispiel machen. Ne? Würdest du sagen, es gibt da irgendwie einen Vorteil zwischen digital und analog? Also ich meine, du bist jetzt auch digital unterwegs. Ich nehme an, die meisten sind es wahrscheinlich.
Also digital ist natürlich nett, wenn man die Technik oder die Fähigkeiten hat, dass man dann wirklich sich auch nochmal so ganz nette Grafiken erstellen lassen kann und wirklich die Auswertung nochmal auf andere Art anschauen kann. Und es ist eben leichter, über viel längere Zeiträume auch Trends so zu beobachten. Aber ich finde analog halt auch nett, weil dieses Schreiben mit der Hand, finde ich, hat auch nochmal gerade auch wenn man so sich diese Journaling-Fragen und diese Wohlbefinden und vielleicht so ein bisschen psychologischen, mentalen Aspekte mit reinholt, da finde ich so dieses Journaling mit der Hand auch nochmal, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht genau benennen, aber ich finde, das hat nochmal einen anderen Vibe.
Ja, ja, so. Ja, es bringt einen auch mehr runter irgendwie, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Aber es geht im Endeffekt beides. Und auch wenn du ein Bullet Journal führst oder sowas, kannst du dir natürlich super cool da selber deine eigenen Statistiken aufmalen. Also ja, das geht natürlich auch.
Ja, ja, stimmt. Also es ist ein bisschen typabhängig. Ich meine, ich würde den Leuten da draußen auch einfach raten, beides mal auszuprobieren und dann zu gucken. Weil ja, ich würde sagen, für mich ist auf jeden Fall mal das Kontra von analogen Schreiben, dass es irgendwie doch länger dauert.
Ne? Ja,
und wenn man irgendwie einen sehr vollen Terminkalender hat, wird man wahrscheinlich weniger Lust haben, auch sich vielleicht dann dazu aufzuraffen, ja, da sehr regelmäßig Einträge zu machen.
Absolut.
Ein bisschen was anderes, wenn man es eh auf dem Laptop hat und einfach nur den Tab öffnen muss.
Ja, auf jeden Fall. Oder eben, manche machen es auch irgendwie mit Notion oder Notes App oder sowas. Ja. Da kann man sich ja auch coole Sachen anlegen.
Ja.
Das geht natürlich alles und das muss eben vor allem zu dir passen. Und ich bin zwar Verfechterin von Imperfect Action, aber ein halbes Trainingstagebuch bringt dir halt trotzdem dann auch nicht
ja,
so viel.
Ja, stimmt schon. Ja.
Also wenn du nur jeden dritten Tag irgendwie da einen Eintrag machst, dann kannst du einfach keine Muster erkennen. Also dementsprechend lieber schauen, was kannst du dauerhaft ganz gut durchziehen
Also
und dann auch gerne ausprobieren.
Also höre ich raus, es ist schon wichtig, dass man eigentlich jede Laufeinheit dann trackt oder doch,
ja,
festhält.
Ja, doch würde ich schon empfehlen, weil sobald du einzelne Laufeinheiten unter den Tisch fallen lässt, fehlt es natürlich in dem Muster. Und wenn dann irgendwie, wenn das häufiger passiert und es fehlen hier mal 5 intensive Kilometer, da mal 10 lockere oder so und plötzlich macht sich eine Verletzung breit und du siehst es aber einfach nicht an dem Muster. Ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit mit einer Klientin ein ähnliches Problem. Da ging es gar nicht ums Laufen, sondern also sie ist gelaufen und hat dann plötzlich mehr oder weniger aus dem Nichts Knieschmerzen entwickelt. Und das kann natürlich ganz, ganz viele Ursachen haben. Aber es war für mich so, es ergibt keinen Sinn. Jetzt hier in diesem ganzen Muster, was wir geplant haben und so weiter, es ergibt keinen Sinn. Und irgendwann in einem Nebensatz hat sie mir erzählt, ach ja, übrigens, ich mache jetzt 3-mal die Woche Spinning.
Wow.
Und ja, das ist natürlich, wenn du das für dich selber so auch so machst und das dann nicht dokumentierst, dann erkennst du vielleicht dieses Muster nicht.
Ja.
Und wenn das halt häufiger passiert und dann war klar, ja, okay, das war dann einfach insgesamt zu viel. Das war einfach insgesamt eine Überlastung. Und plötzlich wurde alles rund. Und wenn du das halt nicht machst und hier und da was unter den Tisch fällt, ja, dann verschenkst du eben wieder gewisses Potenzial.
Ja. Also rätst du dann eigentlich auch all deinen Klientinnen schon, sozusagen das Ganze mal in einem Tagebuch oder auf ähnliche Art festzuhalten, auch für dich natürlich dann, weil die Arbeit auch das erleichtert?
Ja, also in irgendeiner Form muss immer dokumentiert werden. Ich frage halt meistens vor allem nach den RPE und gucke mir auch gerne den Puls und die Distanzen und sowas an. Aber irgendeine Form der Dokumentation ist einfach wichtig, weil sonst kannst du es nicht anpassen und nicht weiter planen.
Ja. Okay, macht Sinn. Wie stehst du eigentlich dazu, wenn Leute auch gleichzeitig so eine Art Ernährungstagebuch mit integrieren in das Ganze? Wird das dann deiner Meinung nach langsam auch zu obsessiv? Also betritt man da vielleicht schwieriges Terrain, je nach Typ natürlich, oder kann das Sinn machen? Weil natürlich wird auch die Art, wie wir uns ernähren, vielleicht Einfluss haben auf das Training. Es passt theoretisch so rein objektiv natürlich schon gut in ein Trainingstagebuch.
Ja. Ja, kann man auch wieder absolut nicht pauschalisieren. Das ist genauso wie generell beim Kalorienzählen zum Beispiel. Für manche Menschen ist das ein super Tool und kann total viel bringen. Und für andere Menschen ist das das Tor in eine Essstörung oder sowas. Ja. Und da muss man wirklich auch wieder selbst schauen, was ich schon sinnvoll finde, gerade Richtung, wenn du längere Races planst, dass du dann durchaus auch deine Ernährungsstrategien zumindest davor und währenddessen in irgendeiner Form dokumentierst, dass du halt einfach, das muss ja dann auch nicht automatisch sein mit exakter Kalorienzahl oder exakter Grammzahl oder so. Es kann ja auch sein, okay, ich habe morgens, 5 Esslöffel Haferflocken und eine Banane und das und das und das zu mir genommen. Und während des Trainings hatte ich 3 Gels dieser Marke und den Iso-Drink und so und so viel Flüssigkeit. Das kann natürlich dann auch nochmal sinnvoll sein, einfach um möglichen Verdauungsbeschwerden dem Mann mit dem Hammer und sonstigen Komplikationen aus dem Weg zu gehen.
Ja.
Und da macht es auf jeden Fall Sinn, ja auch einfach, um sich gut zu versorgen, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema, was LäuferInnen dann leicht auch unterschätzen, zum Beispiel mit diesen, ja, mit der Versorgung während des Laufs und da der Kohlenhydrat- und Flüssigkeitszufuhr und so weiter. Ja. Also, wie gesagt, kann man gut machen, kann sinnvoll sein und muss man dann wieder nach Typsache entscheiden und für sich halt immer auch überlegen, welchen Vorteil bietet das für mich und was ist meine Motivation, das gerade zu machen.
Ja, ich würde sagen, gerade Verpflegung während des Laufs, was du gerade angesprochen hast, ergibt auf jeden Fall Sinn, natürlich irgendwie die Reaktion auf Laufgele oder so irgendwo festzuhalten, auch um zu gucken, was besser für einen selber passt.
Ja, und auch zu schauen, welche Menge ist auch gut für dich.
Genau.
Also da gibt es ja auch Ranges immer, was du pro Stunde zuführen solltest oder könntest und da dann auch mal rumzuprobieren, okay, da habe ich das und das und da war es das und das, was hat für mich besser funktioniert. Auch spannend zu sehen, wenn du dann, also das finde ich spannend zu beobachten, immer wenn meine LäuferInnen ihre langen Läufe endlich vernünftig versorgen und sagen, oh, plötzlich war es nur noch eine RPE 4 und keine RPE 8.
Mhm.
Funny.
Ja.
Und das kann dir natürlich dann auch wieder Einblicke liefern.
Ja, total. Ja, finde ich gut. Ja, Wetterbedingungen finde ich eigentlich auch immer ganz spannend festzuhalten.
Ja, das stimmt.
Hängt irgendwie auch immer mit dem, also Motivation vom Wetter abhängig, so kann man gleich die beiden Sachen zusammentracken.
Absolut, ja, stimmt. Wetter ist definitiv auch ein Aspekt und kann ja unter Umständen sogar sich auch auf die Performance auswirken, so wie bei Hitze oder bei krassen Sturm oder sowas oder Glätte. Und was vielleicht auch noch interessant ist, was ich ganz vergessen habe vorhin zu nennen, ist auch sowas wie Schmerzen, Muskelkater und sowas, weil natürlich kann man halt auch einfach mal hier und da ein Zwicken haben.
Stimmt.
Also gerade als LäuferInnen kennt man das ja auch. Aber dann ist es auch leichter, wenn du mehrere Wochen am Stück zum Beispiel das dokumentiert hast und siehst, ah, okay, ich hatte da das erste Mal ein Zwicken im Knie auf einer Skala von 1 bis 10 auf einer 2. Und 3 Wochen später ist es plötzlich auf einer 4. Gut, das ist vielleicht nicht die Entwicklung, die es sein sollte.
Stimmt.
Und auch da sieht man dann, gut, das ist jetzt aber auch schon so und so lange und so hat sich das entwickelt. Jetzt sollte ich vielleicht mal intervenieren.
Ja.
Das kann natürlich auch hilfreich sein.
Total. Sogar super wichtig, wenn man auf die Gesundheit da achten möchte und vielleicht schon auch was Chronisches hat oder so oder gerade noch am Auskurieren ist, würde ich auch sagen, wichtig festzuhalten, der Schmerz.
Oder selbst wenn du Leistung erzielen willst, weil irgendwann kannst du die Leistung auch nicht mehr erbringen, wenn du immer Schmerzen hast.
Absolut, ja. Wie sieht es denn bei Wettkämpfen aus? Würdest du die nochmal auf besondere Art tracken bzw. dokumentieren? Was kann man da so machen?
Also da würde ich grundsätzlich die gleichen Werte wie sonst auch dokumentieren. Du kannst natürlich für dich auch nochmal, wenn du möchtest, auch Faktoren mit einbeziehen, wie, also auch was wir eben gesagt haben mit der Verpflegung, die kann ja nochmal ein bisschen anders sein am Wettkampftag, das kannst du nochmal mit reinnehmen. Was du auch mit reinnehmen kannst, ist zum Beispiel auch deine Umgebung, also was für Leute haben teilgenommen, mit wem bist du gelaufen, bist du allein gelaufen, gab es jemanden, der dich gezogen hat oder gebremst hat oder sowas, hast du overpaced. Da würde ich auch auf jeden Fall wieder den Fokus mehr auch auf die Splits legen und also von der Geschwindigkeit nicht nur die Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern auch wirklich die Splits anschauen, weil ich bin einfach ein Riesenfan von negativen Kilometer-Splits. Und das kann man da dann echt auch nochmal gut beobachten. Und natürlich dann auch in den Tagen danach und in den Wochen danach die Regeneration tracken. Weil das wird, glaube ich, auch oft unterschätzt und das verrät eigentlich relativ viel. Auch dann wieder so Werte wie Ruhepuls, wie Motivation, wie Schmerzen.
Ja.
Das verrät schon mehr, als man oft sich eingestehen will. Und dann eigentlich siehst du an den Daten dann schon, nee, vielleicht ist eine Woche nach dem Marathon nicht für jede Person der beste Zeitpunkt, um direkt den nächsten Wettkampf zu rennen.
Ja.
Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, solche KandidatInnen gibt es ja auf jeden Fall immer wieder.
Ja, genau.
Stimmt, also man geht eigentlich noch so ein bisschen in die Nachbereitung, ne? Einfach dann nach dem Wettkampf. Finde ich gut, weil viele fallen ja auch ein bisschen in so ein Loch, wenn sie einen Wettkampf dann irgendwie hinter sich haben. Vielleicht deswegen ist es auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum viele sich direkt zum nächsten anmelden, weil man halt so irgendwie nicht mehr weiß, wie, was jetzt, ne?
Ja.
Und dann ist ja so eine Nachbereitung, Regenerationstracken und so vielleicht eine Möglichkeit, sich ja, auch so, also ein bisschen runterzukommen einfach von dem Training der letzten Wochen.
Ja, und für sich auch wirklich nochmal reflektieren, hey, was ist richtig gut gelaufen und was nicht? Und das kann ja auch schon am Abend zuvor sein, das kann am Morgen sein, das kann auch am Tagesablauf sein. Also Sachen wie, oh, weißt du was, diesmal bin ich echt zu spät morgens losgefahren zum Wettkampf. Das mache ich nicht nochmal. Mhm. Wenn du ambitionierter bist, können das ja auch auf jeden Fall Faktoren sein.
Ja.
Oder eben auch so dieses Carboloading-Thema oder sowas, das kann man sich auch noch natürlich mit einbeziehen.
Total, ja. Ja, wie ist es, also wir haben ja gerade drüber geredet, wenn es nicht so gut läuft, wie würdest du generell damit umgehen, negative Aspekte vielleicht zu dokumentieren? Also wenn man jetzt irgendwie sehr viele schlechte Tage hat oder so, oder Rückschläge, ich glaube, viele Leute wollen sich jetzt nicht unbedingt damit befassen und das jetzt auch nicht unbedingt groß festhalten, weil es irgendwie fühlt es sich dann vielleicht ja einfach realer, vielleicht schlechter an.
Ja.
Denkst du, es ist trotzdem wichtig, gerade das dann festzuhalten?
Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, aber ich glaube im selben Atemzug auch, es ist zwingend notwendig, dann auch einen Umgang damit zu lernen. Mhm. Also das kann teilweise wirklich auch ein fundamentales Thema sein, an dem man dann ansetzen muss, möglicherweise, auch vielleicht sogar mit professioneller Hilfe oder sowas, weil wenn du einfach merkst, du kannst absolut gar nicht mit Rückschlägen umgehen oder damit, dass sich mal irgendwas schlechter anfühlt oder sowas, dann gibt das ja auch immer schon Hinweise, dass da vielleicht auch mehr nicht stimmt. Und es ist einfach so, fast jeder Läufer und jede Läuferin wird mal schlechte Phasen haben, vielleicht sogar eine Verletzung durchmachen. Die Verletzungsstatistiken gerade bei LäuferInnen sind unglaublich hoch. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen auch lernen, also das ist ja auch immer natürlich so eine Gefahr, dass man sich dann mit sich selbst vergleicht. Und ich habe das ja auch ganz zu Beginn gesagt, zum Beispiel, ich habe nahezu meine Halbmarathon-Bestzeit, bin ich nah dran, so von vor 9 oder 10 Jahren, ich weiß nicht genau. Und das ist natürlich dann auch gefährlich, weil ich könnte natürlich auch gleichzeitig sagen, oh Mann, wie blöd, ich bin so viel langsamer jetzt.
Ja.
Und auch als ich im Dezember wieder eingestiegen bin, ich bin mit 2-3 Minuten Laufen am Stück eingestiegen und meine Pace war, also das war wirklich eine Geschwindigkeit, da hätte ich vor 10 Jahren gesagt, dafür laufe ich doch nicht los.
Ja, krass,
so.
Ja.
Und das ist natürlich, aber ich habe halt gelernt, so, nee, ich reframe das jetzt anders. Und ich schaue mir Tag für Tag für Tag an und gucke nicht auf dieses, also ich gucke natürlich schon auf eine Art, was habe ich vor 10 Jahren gemacht und was war da drin. Und das kann mir ja auch wieder ein bisschen Informationen liefern, okay, das war schon mal in irgendeiner Form möglich. Aber ich mache mich dafür dann nicht fertig, sondern ich schenke mir selbst auch Mitgefühl und ich schaue mir eben dann auch das gesamte Bild an und sage, okay, aber was war denn dazwischen? Also was war denn in dieser Zeit von meiner ersten Halbmarathon-Bestzeit bis jetzt zu dem nächsten Halbmarathon? Was war denn da so?
Ja.
Und mache mir dann auch einfach wieder klar, was da alles eine Rolle gespielt hat und was ich da für Phasen durchlebt habe in meinem Leben und auch körperlich und gesundheitsbezogen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da dann auch lernt, ein bisschen Mitgefühl für sich aufzubringen, aber auch einfach das ganze Bild auch einzuschätzen und auch das wieder als Daten zu nehmen und nicht als Grund, sich selbst fertig zu machen. Weil schlechte Tage sind auch eine Information und Rückschläge sind auch eine Information und wahrscheinlich sogar unglaublich wichtige. Und ich finde es immer sehr interessant, dass du im Endeffekt das, was dich langfristig auch dranbleiben lässt, da ist viel wichtiger, wie du mit Rückschlägen umgehst, als wie du in guten Phasen das alles machst. Weil in guten Phasen alles super zu machen, ist leicht. Aber dann, wenn du eine harte Phase durchmachst und dann, wenn das Leben oder dein Training oder was auch immer eben nicht so läuft, wie du es vorstellst, das ist genau die Phase, die entscheidend ist und die dir ganz viel über dich verrät und darüber, was dann vielleicht auch dran ist.
Ja, ja, mega wahre Worte. Da kann ich nur absolut zustimmen.
Jetzt wird es noch ein Philosophie-Podcast.
Ja, ja, aber passt halt sehr gut rein. Ist, glaube ich, auch hilfreich für Leute da draußen, sich das nochmal irgendwie in Erinnerung zu rufen, dass es einfach sehr wahr ist. Und auch schön von dir zu hören, weil du ja gerade diese Erfahrung durchgemacht hast. Also wenn jemand drüber sprechen kann, dann du, dass da irgendwie Trainingsanpassung auch ganz, ganz wichtig ist, weil man irgendwie
ja
nicht da anknüpfen kann, wo man vor 8 Jahren war.
Ja, aber ich muss auch dazu dann ganz ehrlich sagen, wir sind hier ja gerade schon sehr, sehr persönlich und sehr privat. Ich habe halt auch wirklich jahrelang auch Coaching und früher auch Therapie gemacht,
ja,
um auch grundsätzlich mit mir selber mehr ins Reine zu kommen. Und ich glaube, das ist auch dann so ein Faktor. Ich sage nicht, dass jede Person automatisch gleich Therapie machen muss und ins Coaching muss oder sowas, aber einfach sich selbst auch klar zu machen, es ist Arbeit und es ist nicht einfach so geschenkt, dass man automatisch sagt, hey, cool, es läuft gerade echt blöd und es macht gar nichts aus. Mhm. Und das muss es ja auch nicht sein, sondern es ist ja wirklich auch ein Prozess der, ja, des Selbstwerts und des Selbstmitgefühls und der Entwicklung.
Es ist ein wirklich langer Prozess, klar. Also da irgendwie auch mit Rückschlägen klarzukommen, ist wahrscheinlich für jede Person hart, aber dann auch gerade, wenn man eher ein Problem auch vielleicht damit hat, sich da irgendwie Unterstützung zu suchen, finde ich gut, dass du an der Stelle ansprichst, weil klar kann es sein, dass man dann anfängt mit dem Tracken, aber wenn man im Endeffekt mental am Ende nicht gut damit klarkommt, was man da trackt, hat man ja nicht gewonnen. Sondern
nein, auf gar keinen Fall.
Hat aber zumindest gemerkt, dass da was ist, irgendwas tiefgründiges.
Ja, klar, genau. Also das kann natürlich auch, kann auch wieder Potenzial drin stecken. Aber das ist eben, ich glaube, da muss man sich dann eben immer wieder dran erinnern. Es geht darum, dass es dir taugen soll und nicht darum, dass es dir schaden soll.
Ja, total. Ja, dann lass uns gerne auch noch ein bisschen über die Auswertung sprechen. Wir haben ja gerade angesprochen, das ist dann so eigentlich der zweite Schritt bei dem Ganzen. Das Festhalten ist irgendwie das eine. Aber was macht man am Ende damit? Das ist so die große Frage, die sich die Leute dann vielleicht da stellen, die auch sehr individuell natürlich sein kann.
Ja.
Hast du bestimmte wichtige Erkenntnisse aus deinen Aufzeichnungen schon gewonnen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da war Protokollierung richtig gut und ich habe danach dann auch, bin dann irgendwie auch aktiv geworden und habe was geändert zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn ich mir so Sachen anschaue, wie zum Beispiel Schmerz oder RPE oder sowas, da kann ich persönlich unglaublich viel draus lernen. Also das, was ich jetzt gleich sage, das gilt nicht unbedingt automatisch 1:1 so für jede Person und jeden Zustand sozusagen. Das kann halt total schwanken. Aber ich habe zum Beispiel für mich gelernt, auch wie ich mit Schmerzen umgehe und was sinnvoll ist und wann ich, an welchem Punkt ich auch Schmerzen bei mir selbst eben ernst nehmen muss und wann ich vielleicht auch sagen kann, okay, das ist jetzt einfach jemand so, hier zwickt jetzt heute mal was, das ist okay, ich kann trotzdem weitermachen und das ist keine Information, die irgendwie zu überdramatisieren ist. Und andererseits gibt es dann natürlich auch Sachen, die sind ernst zu nehmen und die zeigen dir, okay, da muss ich jetzt was machen und was ändern. Oder eben auch mit RPE, wenn ich einfach, also ich merke das sehr, sehr gut inzwischen, ich mache kaum noch geplante Deloads, sondern mehr damit Autoregulation. Also wenn ich dann einfach merke, und das ergibt sich wirklich sehr, sehr gut, und da muss man natürlich aber auch ehrlich zu sich sein, wenn ich dann einfach merke, so, okay, es ist jetzt wieder dran, meine RPE steigen, obwohl ich nicht mein Training vielleicht weiter steigere oder sowas, oder es machen sich auch Sachen bemerkbar, wie dann irgendwie der Puls oder die HRV oder sowas. Da kann man dann schon Muster erkennen. Muss nicht unbedingt immer besser sein. Also es kann auch absolut sinnvoll sein, einfach strikt zum Beispiel an diesen 2-3 Wochen steigern, eine Woche Pause sich zu halten. Also das kann super sinnvoll sein, definitiv, aber es kann halt auch cool sein, gerade weil ich eben jetzt im Moment auch nicht großartig Steigerungen vornehmen, sondern vor allem sehr viel erhalte und einfach meinem Körper erlaube, genau das jetzt zu stabilisieren und zu festigen, was ich halt gerade mache. Genau, und da kann ich sehr viel immer aus meinen Aufzeichnungen lernen oder auch zu sehen, okay, nach einem Intervalltraining, als ich irgendwie im März oder April angefangen habe wieder mit Tempo, meine Herzfrequenz danach, huiuiui, also und jetzt meine Herzfrequenz nach dem Intervall, weiß nicht, mal 2-3 Schläge mehr in der Nacht vielleicht, wenn überhaupt, manchmal auch gar nicht.
Krass.
Also das ist dann schon krass, da sieht man dann einfach, wie die Regenerationskapazität steigt.
Total, ja.
Ja, oder auch zum Beispiel beim Krafttraining und Laufen, da sehe ich dann auch, wenn ich ganz neu anfange mit einer Routine, dann habe ich am Anfang vielleicht die totalen Leistungseinbußen beim Laufen und fühle mich müder und bin ein Stück langsamer. Und nach 4, 5, 6 Wochen mit der gleichen Routine macht es halt gar keinen Unterschied mehr in meinen Laufeinheiten. Und da kann ich dann natürlich viel draus lernen und sei auch einfach mit meinem Umgang dann zu sagen, ich überreagiere jetzt auch nicht vielleicht.
Total wichtig. Also im Endeffekt würdest du quasi ein Learning daraus ziehen, wenn du in deinen Aufzeichnungen siehst, oh, ne, irgendwie fällt mir alles jetzt ein bisschen schwerer, dann würdest du mit Regeneration zum Beispiel einlenken. Ne? Das wäre dann eigentlich das aktive Werden.
Also kommt natürlich auch dann wieder ein bisschen drauf an. Regeneration ist definitiv ein Riesenfaktor dabei und kommt im Allgemeinen eher zu kurz, als dass es von Menschen zu ernst genommen wird. Aber es kann natürlich dann auch sowas sein, wie nochmal Kohlenhydratzufuhr zu überprüfen.
Okay.
Kann natürlich auch, oder wenn ich merke, okay, beim Langlauf, da fühlt sich das einfach immer irgendwann hart an. Da kannst du dann auch nochmal hinschauen, ja, wie ist denn meine Kohlenhydratzufuhr dabei eigentlich?
Ja.
Und genau, da kann man dann eben intervenieren.
Ja, und ich meine andersrum ja wahrscheinlich auch, ne? Wenn man jetzt irgendwie, oder vielleicht auch nicht, kannst du ja mal deine Meinung dazu sagen, wenn man jetzt merkt, mein Trainingsplan sagt eigentlich noch keine Steigerung, aber ich sehe, dass es irgendwie laut meinen Aufzeichnungen richtig, richtig gut läuft, könnte ich dann individuell das anpassen und schon schneller steigern?
Also, das kommt drauf an, wer deinen Trainingsplan geschrieben hat und mit welcher Intention. Und auch, was du für ein Typ bist. Also da muss man auch wieder ganz ehrlich sein, weil es gibt Menschen, die müssen eher ein bisschen gepusht werden und bei denen kann das vielleicht dann auch eher so sein, dass du dich permanent unterschätzt und eher so ein bisschen vielleicht auch zu vorsichtig, zu ängstlich bist und dann die Daten eigentlich sagen, nee, das passt, du kannst weitergehen. Aber ich da auch wieder, meine Erfahrung mit den allermeisten LäuferInnen zeigt, es sind mehr Menschen auf der anderen Seite des Spektrums im Sinne von, dass du meistens eher mehr willst kopfmäßig, als was dein Körper wirklich zeigt oder was du was vernünftig wäre. Und man muss natürlich auch bedenken, manche Steigerungen zeigen ihre Kosten auch erst nach ein paar Wochen. Also
okay, ja.
Das ist natürlich auch dann die Gefahr. Also nur weil es jetzt irgendwie 3 Wochen am Stück gut lief, heißt es nicht, dass der Deload nach den 3 Wochen sinnlos wäre, sozusagen.
Ja.
Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auf jeden Fall.
Okay.
Aber theoretisch ist es natürlich, wenn du jetzt einen super konservativen Plan verfolgst, könnte es natürlich dann sein, dass man sagt, gut, aber deine Regeneration ist halt eine andere, deine Fähigkeit, deine Historie, was auch immer, ist eine andere. Wir können ein bisschen mutiger sein und die Erfahrung zeigt, wir können ein bisschen schneller deine Umfänge steigern zum Beispiel.
Okay.
Da sind wir dann ja wieder bei dem alten Thema, dass das eben auch sehr individuell ist und
Stimmt.
man schauen muss,
ja.
wie viel geht.
Richtig. Ja, ich meine an der Stelle auch Hörempfehlungen in unsere letzte Folge zum Thema Laufumfänge. Falls ihr die noch nicht kennt, hört gerne mal rein. Da besprechen wir solche Themen unter anderem ja auch.
Genau.
Ja. Wie oft würdest du den Fortschritt allgemein, ja, was heißt überprüfen, doch auswerten? Also machst du das dann wöchentlich oder eher täglich, monatlich? Wie oft macht Sinn?
Das kommt auch so ein bisschen wieder auf deine Strategie und dein Ziel und deine Zeit an. Also grundsätzlich würde ich den einzelnen Tageswert in den meisten Fällen nicht überbewerten wollen. Außer du hast halt wirklich ganz eindeutige Hinweise, zum Beispiel, okay, mein Trainingspuls war viel höher als sonst, vielleicht wirst du krank oder ich hatte wirklich Schmerzen von auf einer Skala von 1 bis 10, von 5 oder 6 von 10 oder sowas. Das sind natürlich Sachen, die sollten wir sofort ernst nehmen und sofort reagieren. Aber jetzt einfach nur einmal zum Beispiel war es ein bisschen anstrengender als normal oder so, da würde ich jetzt noch nicht deswegen den kompletten Trainingsplan verändern. Aber wenn es jetzt schon irgendwie wirklich extrem war und sich dein Zone-2-Lauf plötzlich angefühlt hat wie RPE 10 von 10, dann kann das schon heißen, okay, vielleicht mache ich am nächsten Tag mal einen Rest-Day. Ungeplant und extra. Und viel spannender ist es aber natürlich auch über längere Zeiträume. Und da ist es wahrscheinlich eher Richtung Monate oder Jahre. Und das ist ja auch wieder sowas, was gerne vergessen wird. Gerade diese ganzen Ausdaueranpassungen und so weiter, die brauchen nicht nur ein paar Wochen, die brauchen Monate. Und wenn du jetzt so Werte trackst wie Trainingspuls, Tempo in Zone 2, Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität, du kannst nicht erwarten, dass die sich in 2 Wochen großartig ändern. Wahrscheinlich ist das was, wo du in ein paar Jahren krasse Trends erkennst. Und ich, also das merkt man auch, also es hängt natürlich dann auch ab vom Trainingsvolumen, von Trainingserfahrung und so weiter und so fort. Aber da haben viele Menschen dann auch unrealistische Erwartungen und man darf jetzt eben nicht davon ausgehen, dass sich gerade diese harten Fakten sozusagen, dass die sich jetzt innerhalb von Tagen verändern. Das wird nicht passieren. Also, und wenn es doch passiert, dann ist es nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
Ja, dann auch nicht unbedingt zum Besseren, genau, ja.
Genau.
Ja, ja, da hast du natürlich recht. Ist natürlich auch spannend, sich dann so Jahresauswertungen oder so anzugucken. Das ist dann auch ja viel mehr Daten irgendwie. Ja. Sagt aber auch wahrscheinlich mehr aus, ob es dann, ja, wie dieser Trainingsplan jetzt funktioniert hat für mich in dieser Laufsaison.
Ja, genau. Und zum Beispiel, also ich finde es bei mir super spannend, meinen Ruhepuls zu sehen. Ich habe halt die letzten Jahre nicht ganz so viel Ausdauer gemacht wie jetzt in diesem Jahr. Und ich sehe jetzt einfach, ah krass, jetzt im Vergleich zu vor 2 Jahren ist mein Ruhepuls viel niedriger.
Mhm.
Und jetzt die Entwicklung in diesem Jahr, hätte ich da jetzt nur, also würde ich da jetzt immer nur von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche gucken, da sehe ich natürlich nicht viel. Aber in diesem langen Zeitraum sehe ich dann doch einfach so ein konstantes, jo, es fällt halt allmählich ab. Und jetzt ist es eben deutlich tiefer. Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal einfach super cool und spannend. Also mich hat es total motiviert, das zu sehen.
Ja, total. Wie können wir das auch so ein bisschen für unsere Zielsetzung, unsere langfristige Zielsetzung nutzen? Also wenn wir da jetzt unsere vielen Dokumentationen haben, die wir irgendwie sorgfältig führen, inwiefern kann uns das vielleicht bei einer langfristigen Zielsetzung helfen? Also vielleicht auch ab wann, ab wie viel Dokumentation kann man da überhaupt Aussage drüber treffen?
Also, wie gesagt, das hängt halt auch wieder so ein bisschen einfach davon ab, wer du bist und wie lange du schon dabei bist und was du auch mit dem ganzen Sport erreichen willst. Aber ich denke, du kannst das schon relativ früh nutzen, um zumindest kleine Anpassungen in deiner Trainingsplanung vorzunehmen und nach einigen Monaten auch dir realistische Ziele zu setzen und zu überlegen. Zum Beispiel ist für mich nach einem Jahr Training der erste Marathon, ist das realistisch? Oder ist es vielleicht, zeigen vielleicht meine Daten, weil ich 6 Monate gebraucht habe, um 5 Kilometer am Stück zu laufen, zeigt das vielleicht eher, ich darf mir ein bisschen mehr Zeit lassen.
Ja.
So, und das kann natürlich schon relativ, also schon sehr hilfreich sein, wenn du deine Ziele setzen willst oder auch was Zeitziele und sowas angeht, sich da dann auch nochmal anzuschauen, okay, wie war denn das bei meinem ersten Halbmarathon und bei meinem zweiten und bei meinem dritten? Wie war denn da so die Veränderung? Und wenn der erste vielleicht bei 2,30 lag und der zweite bei 2,23, ist es dann realistisch, mir für den dritten das Ziel zu setzen, 2 Stunden zu rennen oder nicht? Kommt natürlich dann auch wieder aufs Training an, aber das alles eben einzubeziehen, kann auf jeden Fall hilfreich sein.
Ja, also geht es dann doch schon recht früh.
Ja. Ja, und auch so dieses Feedback, auch gerade wieder dann auch was Erschöpfung und RPI und sowas angeht, das kriegst du ja relativ schnell. Und wenn du halt schon nach 2, 3 Wochen in einem Trainingsplan merkst, so, oh, ich bin einfach nur erschöpft und fertig und das sich auch nicht verbessert, dann weißt du, okay, vielleicht ist es gerade einfach noch ein bisschen zu viel.
Ja.
Und da muss ich hier nochmal justieren.
Ja. Was wären dann vielleicht auch so Stellschrauben, an denen man drehen würde, wenn man merkt, man verbessert sich einfach nicht? Also es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt irgendwie Verletzungen entwickelt oder so oder auch Übertrainingssymptome hat, also ständige Erschöpfung oder so, sondern man schaut sich einfach die Aufzeichnungen an und merkt, irgendwie, ich werde aber nicht schneller. Was wäre so als vielleicht Coach deine Meinung da, was sind da so für Stellschrauben?
Also als erstes würde ich mir natürlich angucken, wie viel und wie regelmäßig trainierst du denn? Ist es viel zu wenig vielleicht? Hm. Ist es vielleicht auch viel zu viel? Beides sind nicht so gute Ausgangspunkte. Also bei sehr vielen, gerade so HobbysportlerInnen, die vielleicht so 5 oder 10 Kilometer am Stück laufen, ist es oft eher dieses, okay, wenn du 2, 3 Mal die Woche einfach nur locker, easy, entspannt 5 bis 10 Kilometer läufst, kannst du leider auch keine riesengroßen Megaschritte erwarten. Das ist gemein. Ich hätte es gerne anders. Hm. Aber es ist leider einfach so, dass das ein bisschen mehr Trainingsvolumen dann meistens braucht oder auch Intensitätswechsel, wenn du wirklich nur die kürzeren Distanzen und die wenig Zeit hast. Und das wären dann eben auch wieder so Bereiche, die ich mir anschauen würde. Also die Wochenkilometer, die Intensitäten, auch die Abwechslung der Einheiten. Das ist ja auch gerne, also ich bin großer Fan von eher einem etwas polarisierenderen Ansatz, also etwas mehr zum Beispiel Zone 2 Training und dann aber wirklich auch die Intensitätsspitzen richtig gezielt und intensiv setzen. Und eben nicht einfach nur jede Einheit immer gleich schnell laufen oder im besten Falle sogar noch in jeder Einheit versuchen, ein persönliches eine persönliche Bestleistung aufzustellen oder sowas. Das sind dann natürlich so Sachen, die man auf jeden Fall in Angriff nehmen sollte. Ja. Und dann natürlich aber auch wieder Regeneration. Was sind für andere Faktoren mit dabei? Hast du vielleicht gerade ein Kind bekommen, einen neuen Job und bist umgezogen? Vielleicht ist es dann auch wirklich einfach nicht die Phase, um dich läuferisch zu verbessern, und gibt es dein Leben gerade vielleicht auch einfach gar nicht her.
Ja.
Also das sind natürlich dann ziemlich viele Faktoren, die damit reinspielen. Und es ist leider immer sehr, sehr schwer, einfach so ins Blaue zu sagen, was ist bei dir das Problem?
Ja.
Weil es kann viel zu viel sein, es kann viel zu wenig sein, es kann zu einseitig sein. Es kann auch zu viel Abwechslung sein, wenn du jede Woche einfach was völlig anderes machst und einfach gar keine Adaption stattfinden kann. Es kann zu wenig Regelmäßigkeit sein.
Ja, ich meine, vielleicht ja auch eine Idee, dann in so ein Trainingstagebuch auch so einschneidende Lebensmomente einzutragen.
Ja.
Ne? Also wie du gerade angesprochen hast, klar, Schwangerschaft, das vergisst man das wahrscheinlich nicht. Würde ich auch sagen.
Also zumindest ab einem gewissen Punkt kriegst du es meistens mit.
Würde ich auch sagen. Aber vielleicht sind ja andere Sachen passiert, die du dann am Ende des Jahres irgendwie nicht mehr so sehr auf dem Schirm hattest. Kann ja dann durchaus Sinn machen, das irgendwo als kleine Randnotiz oder so festzuhalten.
Ja, da kann man natürlich ansonsten auch für sich selber nochmal das Stresslevel auch zum Beispiel tracken
oder
so und für sich sagen, okay, im Moment ist irgendwie die ganze Zeit einfach meine private Belastung auch super hoch und mein Akku einfach dadurch leer.
Ja.
Das kann natürlich auch alles reinspielen.
Voll. Ja, das waren ja jetzt schon total viele Impulse. Was würdest du vielleicht den Leuten da draußen nochmal so mitgeben, wenn die jetzt wirklich Bock haben, auch irgendwie ein Trainingstagebuch zu führen? Gibt es da vielleicht bestimmte Parameter, die du den Leuten auf jeden Fall empfehlen würdest zu tracken? Ich meine, klar, wir haben jetzt schon besprochen, es ist sehr individuell, aber kann ja sein, dass du da doch nochmal so ein paar allgemeingültige Worte an die Leute hast.
Mhm. Also tatsächlich für mich ein paar der absolut am meisten unterschätzten Parameter sind wirklich RPE und Spaß und Motivation, weil ich finde, die drei können schon sehr, sehr viel aussagen, weil oft merkt man auch schon so, ach, der Spaß lässt nach, die Motivation lässt nach, es ist eine höhere RPE oder sowas, das kann dir schon ganz, ganz viel verraten, auch einfach fernab von den ganzen harten Werten sozusagen, also den harten Fakten. Ich persönlich finde das mit dem Puls, den zu tracken, also über den Trainingspuls auch als auch den Ruhepuls, finde ich halt auch super spannend. Aber da muss man sich drauf einlassen, dass es lange dauern wird.
Mhm.
Also das sollte man sich dann schon bewusst machen. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann diese Werte vielleicht lieber nicht. Und ansonsten würde ich vor allem einfach einladen, neugierig und offen zu sein und zu schauen, ja, welche Werte sind denn auch das, was mich weiterbringt und was interessiert mich vielleicht auch besonders? Also das kriege ich auch immer mal wieder mit. Ich habe auch Klientinnen, die sind dann zum Beispiel super neugierig. Was macht eigentlich mein Zyklus zum Beispiel mit dem Training? Und andere sagen, nee, ganz ehrlich, ist mir einfach egal. Also ich will mich da gar nicht drum kümmern und vielleicht merke ich auch nicht viel davon oder so. Und beides ist ja vollkommen okay, aber wenn du dann sagst, du bist eher auf der Seite von, ich will unbedingt wissen, was genau sich wie bei mir persönlich auswirkt, dann wirst du da vielleicht noch detaillierter. Genau, und ich glaube, wenn du schon irgendwie ein Device nutzt, also eine Uhr oder so oder ein Brustgurt oder so, dann kannst du das auf jeden Fall mit einbeziehen und einfach als deinen Ausgangspunkt nutzen und vielleicht auch einfach mal da in der App ein bisschen rumschauen und auch da wieder einfach mal ein bisschen neugierig sein und gucken, was interessiert dich denn da? Also wenn du das jetzt selber einfach anguckst, was findest du denn spannend und warum? Und das kann dir ja dann auch schon Aufschluss geben darüber, was du dokumentieren kannst. Und ich muss sagen, ich hatte das zum Beispiel bei meiner Polaruhr, ich habe vor kurzem erst dieses Feature festgestellt, dass man tatsächlich seinen Ruhepuls der letzten, ich weiß nicht wie lange, angucken kann.
Ja.
Und ich war so richtig, ich hab, glaube ich, eine Dreiviertelstunde auf dem Sofa gesessen und mir meine Pulsstatistiken angesehen, war so, wie cool ist das denn? Also da muss man dann auch selber schauen, was begeistert dich? Wenn dich das nicht begeistert, dann schau es halt nicht an. Also da zwingt dich niemand zu.
Ja.
Genau.
Ja.
Und lass dir halt vor allem Zeit. Also hab nicht die Erwartung, dass du das eine Woche machst und dann hast du alle Antworten auf deine Fragen.
Absolut nicht, ja, das stimmt. Ja. Ja, mega cool. Also ich fand, zumindest für mich waren jetzt einige Impulse dabei, die ich auch selber noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Ich habe tatsächlich jetzt, irgendwie bin ich, also ich fühle mich sehr motiviert, ein Lauftagebuch anzufangen, ein Trainingstagebuch anzufangen und da mal so ein bisschen genauer reinzugucken in die Dokumentation. Ich hoffe natürlich, unsere HörerInnen konnten sich auch ein paar coole Impulse mitnehmen, aber ich denke schon, weil wir wirklich doch schon einige Punkte da mit angesprochen haben, die sonst vielleicht auch nicht so sehr diskutiert werden. Ne? Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Jetzt bin ich ja tatsächlich eigentlich neugierig, was du tracken wirst, aber vielleicht verrätst du es ja mal irgendwann auf Instagram oder so.
Ja, also ich werde mir auf jeden Fall nochmal tiefere Gedanken darüber machen, weil es bei vielen jetzt ja so ein bisschen Pro und Cons gab, aber die letzten drei Sachen, die du angesprochen hast, das habe ich sowieso Lust drauf, weil ich da gar keinen Nachteil irgendwie drin sehe, irgendwie so den Spaßfaktor mit aufzuzeichnen. Das kann ich dann in der Uhr nämlich auch nicht irgendwie in der App eintragen. Das würde ich dann extern auf jeden Fall festhalten. Einfach mal zu gucken, wie sieht's aus in meinen stressigen Wochen, in meinen weniger stressigen Wochen.
Ja.
Wie verhält sich das?
Stimmt, das ist natürlich auch dann nochmal ziemlich cool, wenn du das so dokumentierst, gerade auch, um dann zu sehen, vielleicht auch was für Einheiten helfen dir in stressigen Wochen dran zu bleiben und was für Einheiten stressen dich noch mehr in der stressigen Woche.
Ja, ich weiß schon was, Intervalle.
Das ist bei mir zum Beispiel genau andersrum, weil ich denke dann, stressige Woche, kann ich alles mal ausbauen.
So, ne?
Und es ist halt auch schnell vorbei.
Stimmt.
Weil in einer stressigen Woche dann noch 2 Stunden für einen langen Lauf, aber soll ich die Zeit dann
stimmt, halt beides Pro und Con, das stimmt.
Ja. Also das werde ich jetzt in mein Tagebuch nochmal mit aufnehmen, das mit dem Stresslevel und wie sich das auf meine Trainingseinheiten und den Spaß daran auswirkt.
Ja, ja, unsere HörerInnen können uns ja auch gerne mal dann verraten auf Instagram zum Beispiel, was sie so tracken, was sie so tracken würden, was für sie Sinn ergibt. Bin ich auch ganz gespannt aufs Feedback. Allgemein, wenn Leute jetzt mehr von dir sehen oder hören wollen, wo kann man dich denn überhaupt erreichen? Wo können sie das tun?
Also man findet mich auf Instagram als Lauffanat, also Fanat wie verliebt und nicht wie fanatisch. und genauso meine Webseite lauffanat.de. Da biete ich auch verschiedene Trainingspläne an, rund ums Laufen und ums Krafttraining für LäuferInnen beziehungsweise Hybrid-Training. Und genau, das sind eigentlich so die Plattformen, auf denen ich am aktivsten bin. Es gibt auch einen Pinterest-Account, es gibt auch einen YouTube-Account, aber da mache ich eigentlich im Moment nichts. Deswegen so die beiden Plattformen sind immer sehr gut. Und ich bin auch wirklich sehr offen immer, was E-Mails und sowas angeht, bei individuellen Fragen und Hilfestellungen und gebe da immer so mein Bestes, dass wir gemeinsam einen guten Weg für unsere HörerInnen in dem Fall finden.
Ja.
Und freue mich einfach mit jeder Person, der ich helfen kann, ein bisschen leichter zu laufen und sich ein bisschen besser im eigenen Körper und im eigenen Leben zu fühlen.
Ja. Total schön. Das werde ich natürlich wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinken. Also Leute, schaut da gerne mal vorbei. Da findet ihr auch tatsächlich unsere aktuellen Rabatt- und Werbepartneraktionen. Ansonsten kann ich euch auch unseren Instagram-Account ans Herz legen, achilles.running. Lasst da gerne ein Follow da, genauso wie auch hier auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Lauftagebuch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt wie immer gesund und keep on running.